I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Ihr hört Kleine große Welt.
Der Kinderhörbuch-Podcast mit Dirk Kaufeld.
Geschichten gegen das Vergessen. Von großen Erzählungen, die ein Zeichen setzen. Und wieder einmal heißt es willkommen zu einer neuen Episode von Kleine große Welt. Ich bin Dirk Kaufels und auch heute euer Gastgeber. Diese Folge wird besonders, und zwar in mehrfacher Hinsicht. Erstens ist sie das Finale der ersten Staffel von Kleine große Welt. Ein halbes Jahr ist rum, in dem ich hoffentlich gute Tipps für hochwertige Kinder- und Jugendhörbücher geben konnte, interessante Gespräche führte und viele von euch mit schönen Hörbüchern beglücken durfte. Und weil es irgendwie eine besondere Episode ist, möchte ich die Gelegenheit nutzen, die erste Staffel mit einem sehr wichtigen Thema abzuschließen. In der letzten Zeit liest man immer mehr davon, dass es offensichtlich Menschen gibt, die unsere dunkle Vergangenheit vergessen oder verdrängen. Der Hass auf Andersglaubende, Denkende und Fühlende scheint zuzunehmen. Wie kann man sich dagegen positionieren? Was kann man tun, solche Gedanken nicht ausufern zu lassen? Nun, vielleicht können auch Geschichten ein klein wenig bewegen. In der heutigen Folge werden Jugendhörbücher vorgestellt, die Zeichen setzen, sich klar für Menschlichkeit positionieren und auch Hoffnung und Zuversicht schenken. Vielleicht helfen diese Geschichten ein wenig dabei, dass die Vergangenheit niemals vergessen wird. Auch in dieser Episode gibt es natürlich einen Interviewgast. Der Schauspieler, Synchronsprecher und Hörbuchinterpret Thorsten Michaelis hat sich mit mir unterhalten. Das ist insofern auch nicht ganz uninteressant, weil Thorsten schon des Öfteren in Filmen mitgewirkt hat, die das Thema Nationalsozialismus behandeln. Eins kann ich euch versprechen. Alle Geschichten, die erwähnt werden, sind beeindruckende Werke, die unter die Haut gehen, aber auch mit kleinen Hoffnungsschimmern enden. Damit wir niemals vergessen. Naheliegend beim Thema der heutigen Folge wäre sicherlich das Zeitdokument schlechthin, das Tagebuch der Anne Frank. Ich habe mich bewusst dazu entschieden, diesen Titel nur zu erwähnen, weil ich davon ausgehe, dass die meisten von euch dieses Werk schon kennen. Das hoffe ich zumindest. Es gibt eine hervorragende Lesung von Fritzi Haberland, die das Tagebuch des jüdischen Mädchens Anne Frank so überzeugend liest, dass man wirklich den Eindruck bekommt, Anne selbst sprechen bzw. schreiben zu hören. Die ungekürzte Lesung dieses tief traurigen, aber auch wichtigen Mahnmals ist im Argon Verlag erschienen. Interessant an diesem Hörbuch ist auch noch Folgendes. Anne Franks Cousin Buddy Elias kommt dabei auch zu Wort. Er liest einen Brief von Otto H. Frank, Annes Vater. Das macht dieses Hörbuch noch einmal persönlicher und natürlich auch berührender. Wenn ihr mich fragt, sollte das Tagebuch der Anne Frank als Standardwerk in jedem Regal stehen. Kurz erwähnen möchte ich noch einen anderen Bestseller. Der Junge im gestreiften Pyjama vom irischen Autor John Boyne. Diese Erzählung wurde vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem irischen Book Award, und ist eine Parabel auf den Schrecken des Nationalsozialismus. John Boyne verwebt Fiktion mit historischen Begebenheiten und entwirft ein Märchen, das von der ersten bis zur letzten Minute bewegt. Diesen Roman in Worte zu fassen, scheint fast unmöglich. Man muss sich am besten selbst ein Bild machen und sich von der Sogkraft der Sprache und der Gefühle hineinziehen lassen. Der große Schauspieler Ulrich Matthes erzählt in kristallklarer Sprache von dem Berliner Jungen Bruno, der eines Tages nach Hause kommt und feststellt, dass alle seine Habseligkeiten in Kisten verpackt werden. Sein Vater wurde befördert und die Familie muss umziehen an einen weit entfernten Ort, wo es niemanden gibt, mit dem Bruno spielen kann. Ein hoher Zaun trennt ihn von den seltsamen Menschen in gestreiften Anzügen in der Ferne. Aber Bruno beschließt, dass es mehr an diesem verlassenen Ort geben muss, als es den Anschein hat. Er trifft auf einen Jungen, dessen Lebensumstände ganz anders als seine eigenen sind. Die beiden Jungen freunden sich an, und das hat Folgen. Mehr möchte ich an dieser Stelle zum weltweiten Sensationserfolg Der Junge im gestreiften Pyjama gar nicht sagen, weil ich euch nämlich gleich einen anderen Titel des Autors vorstelle. Nur so viel: Die ungekürzte Lesung vom wunderbaren Ulrich Matthes ist ebenfalls im Argon Verlag erschienen und eignet sich für jugendliche Hörerinnen und Hörer ab 12 Jahren. Den Autor John Boyne für sich zu entdecken, lohnt sich. Auch nach Der Junge im gestreiften Pyjama hat er großartige Kunstwerke der Kinder- und Jugendliteratur geschrieben. Aber er hat sich lange Zeit gelassen, ein weiteres Werk zu verfassen, das den Holocaust und den Nationalsozialismus thematisiert. Doch dann kam 2017 ein weiteres Meisterwerk auf den Markt und räumte direkt zahlreiche Preise und Auszeichnungen ab. Der Junge auf dem Berg. Als ich dieses Buch las, war ich vollkommen begeistert. Ich bin selten in einer Geschichte versunken, die so nachhallt und sogar nach Monaten immer noch Wirkung zeigt. Wie schon in Der Junge im gestreiften Pyjama verwebt John Boyne wieder historische Fakten mit Fiktion. Das mag zunächst irritieren, dient dem Autor aber als Mittel zum Zweck, um eine Geschichte zu erzählen, die beklemmender und echter nicht wirken könnte. Erzählt wird das Schicksal des französischen Jungen Pierrot, der nach dem Tod seiner Eltern von seiner Tante in einen deutschen Haushalt geholt wird. Es ist kein gewöhnlicher Haushalt, denn die Tante arbeitet auf dem Obersalzberg im Berghof, der Sommerresidenz von Adolf Hitler. Pierrot, der kein großes Selbstbewusstsein hat, sich verloren fühlt und sich als nicht dazugehörig vorkommt, ist fasziniert vom Führer und beginnt immer mehr, sich mit der Ideologie zu identifizieren. Oder sollte man sagen, infizieren? Immer mehr gerät Pierrot unter den Einfluss eines charismatischen Führers, bis es schließlich zu spät ist. Es ist sicherlich sehr mutig vom Autor, sich dafür zu entscheiden, die eigene Hauptfigur den Weg des Bösen einschlagen zu lassen. Wir werden Zeuge davon, wie der kleine, unschuldige Pierrot, den wir anfangs in unser Herz schließen, immer mehr mit grausamer Ideologie durchsetzt und er schließlich sogar zum Verräter wird. Genau hierin liegt aber auch die große Kraft von Der Junge auf dem Berg. John Boyne entwirft eine Art Charakterstudie eines schüchternen, noch unschuldigen Jungen, der einfach nur dazugehören möchte und der beginnt, falschen Leitbildern zu folgen. Man kann diese Geschichte natürlich auf jede Form des Fanatismus und der falschen Ideologie übertragen. Interessant dabei ist, dass wir als Hörer oder Leser mit offenem Mund und Fassungslosigkeit Pierrot begleiten. Man möchte ihn schütteln, ihm zurufen, tu das nicht. Und doch sind wir machtlos. Das ist beklemmend und zugleich faszinierend. Dazu kommt die große Sprachgewalt des Autors. Er präsentiert in schönsten Sätzen ein Schauermärchen, das er zwar zu Zeiten des Nationalsozialismus spielen lässt, das aber auch jetzt, immer und überall auf der Welt stattfinden könnte.
Am nächsten Morgen kam Beatrix in Pierrots Zimmer, um ihm zu sagen, dass sie eine Fahrt den Berg hinunter machen würden, um neue Kleider für ihn zu kaufen. Die Sachen, die du aus Paris mitgebracht hast, waren für hier nicht geeignet. Sie blickte sich um und schloss die Tür. Der Herr hat in solchen Dingen sehr genaue Vorstellungen. Und es ist sowieso sicherer, wenn du traditionelle deutsche Kleidung trägst. Deine eigenen Kleider waren ein bisschen zu unkonventionell für seinen Geschmack. Sicherer? Fragte Pierrot, überrascht von ihrer Wortwahl. Es war nicht leicht, ihn zu überreden, dass du herkommen darfst, erklärte sie. Er ist nicht an Kinder gewöhnt. Ich musste versprechen, dass du nicht stören würdest. Hat er selber keine? Pierrot hatte gehofft, dass es vielleicht ein Kind in seinem Alter gab, das dabei sein würde, wenn der Herr kam. Nein, und es wäre am besten, wenn du nichts tun würdest, um ihn zu verärgern. Sonst kann es sein, dass er dich nach Orléans zurückschickt. Das Waisenhaus war nicht so schlimm, wie ich zuerst dachte, erwiderte Pierrot. Simone und Adele waren sehr freundlich zu mir. Das glaube ich gern. Aber was zählt, ist die Familie. Und du und ich sind Familie. Die einzige Familie, die wir beide noch haben. Wir müssen zusammenhalten. Pierrot nickte. Aber da war eine Sache, die ihm nicht aus dem Kopf ging, seit er den Brief seiner Tante bekommen hatte. »Warum haben wir uns erst jetzt kennengelernt?« fragte er. »Warum hast du Papa, Maman und mich nie in Paris besucht?« Beatrix schüttelte den Kopf und stand auf. »Das ist keine Geschichte für heute«, erklärte sie. »Und wir sprechen ein andermal darüber, wenn du möchtest. Und jetzt komm, du hast bestimmt Hunger.« Nach dem Frühstück gingen sie nach draußen, wo Ernst lässig am Auto lehnte und Zeitung las. Als er aufblickte und sie kommen sah, lächelte er, faltete die Zeitung zusammen, klemmte sie unter den Arm und öffnete die hintere Tür. Pierrot musterte seine Uniform, wie schick sie aussah, und fragte sich, ob er seine Tante überreden konnte, so etwas für ihn zu kaufen. Uniformen hatte er schon immer gemocht. Sein Vater hatte in ihrer Pariser Wohnung eine im Schrank gehabt, ein grünes Jackett mit rundem Kragen, in der Mitte 6 Knöpfe übereinander, dazu eine passende Hose, sie jedoch nie getragen.
Das Hörbuch »Der Junge auf dem Berg« wird von Boris Aljenowitsch eingelesen, den sicherlich viele von euch als Tatortkommissar kennen. In seiner Lesung schwingt Pierrots Naivität genauso mit wie die Perspektive des nüchternen Beobachters. Besonders hervorheben muss ich die liebevoll produzierte Musik, die zu hören ist. Regisseur und Komponist Rudi Mika hat mit seiner Combo den perfekten Soundtrack geliefert. Vom französischen Chanson über Klezmerklänge bis hin zu deutschen Marschmotiven. Der Junge auf dem Berg von John Boyne ist bei Eagle Records erschienen und für Jugendliche ab 12 Jahren geeignet. Die Buchausgabe gibt es bei Fischer KJB. Eine mittlerweile klassische Geschichte gegen das Vergessen wurde von der leider gerade verstorbenen Kinderbuchautorin Judith Kerr verfasst. Die Jüdin Judith Kerr wurde 1923 in Berlin geboren, flüchtete vor den Nationalsozialisten und lebte zuletzt in England, wo sie viele Jahre auch als Redakteurin für die BBC tätig war und zahlreiche Kinderbücher schrieb. Ihr Werk »Als Hitler das rosa Kaninchen stahl« erschien 1971 in Großbritannien und 1973 in Deutschland. Ein Jahr darauf wurde der Roman dann mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis ausgezeichnet. Lange galt dieses Buch als das Standardwerk für den Schulunterricht und es wurde mehr als 1,3 Millionen Mal verkauft. Erzählt wird die Fluchtgeschichte einer jüdischen Familie zu Zeiten der Machtergreifung der Nationalsozialisten. Anna ist 9 Jahre alt und lebt mit ihrer Familie in Berlin. Ihr Vater ist ein bekannter Schriftsteller, der auch Artikel gegen Adolf Hitler und die NSDAP in Zeitungen und Magazinen veröffentlicht. Aus Sorge vor der Machtergreifung der Nazis und durch einen Polizisten gewarnt, flieht Annas Vater zunächst nach Prag. Ein paar Tage später, am Wochenende der Reichstagswahl im März 1933, verlassen auch Anna, ihre Mutter und ihr Bruder Max Deutschland und reisen zunächst in die Schweiz. Dort treffen sie auch wieder auf Annas Vater. In Deutschland wurde das Eigentum der Familie mittlerweile konfisziert, auch Annas geliebtes rosa Plüschkaninchen. Und weil Annas Vater inzwischen von den Nazis gesucht wird, bleibt der Familie nichts anderes übrig, als im Ausland zu bleiben. Dort bekommen Anna und Max zum ersten Mal die antisemitischen Einstellungen einiger Leute zu spüren. Es wird immer schwerer, es fehlt an Arbeit und das Geld wird knapp. Die Familie reist weiter nach Frankreich, kann dort aber auch nicht so richtig Fuß fassen aufgrund der Sprachbarriere. Schließlich wandert die Familie nach England aus. Judith Kerr schrieb nicht nur eine Geschichte über Antisemitismus und Judenhass, sondern auch über eine Flucht. Sie erzählt authentisch und aus eigener Erfahrung heraus von den Schwierigkeiten, als Flüchtlinge in einem neuen Land Fuß zu fassen. Dieser Roman ist also in doppelter Hinsicht aktueller denn je.
Beim Mittagessen im Garten erzählte er ihnen, was es Neues gab. Heimpi hatte eine Stelle bei einer anderen Familie gefunden. Es war schwierig gewesen, denn wenn die Leute hörten, dass sie bei Papa gearbeitet hatte, wollten sie nicht beschäftigen. Das Haus stand noch leer. Bis jetzt hatte es niemand gekauft. Wie seltsam, dachte Anna, dass Onkel Julius jederzeit hingehen und es betrachten kann. Er konnte vom Schreibwarenladen her die Straße hinuntergehen und vor dem weißen Gartentor stehen bleiben. Die Läden waren geschlossen, aber wenn Onkel Julius einen Schlüssel hatte, konnte er durch die Vordertür in die dunkle Diele gehen, über die Treppe hinauf ins Kinderzimmer oder durch die Diele ins Wohnzimmer oder durch den Flur in Heimpis Küche. Anna erinnerte sich deutlich an alles und in der Fantasie lief sie von unten nach oben durch das ganze Haus, während Onkel Julius weiter mit Mama und Papa redete. »Wie geht es euch denn?«, fragte er. »Kannst du hier schreiben?« Papa hob eine Augenbraue. »Mit dem Schreiben habe ich keine Schwierigkeit«, sagte er. »Nur ist es schwer, meine Arbeiten zu veröffentlichen.« »Unmöglich«, sagte Julius. »Unglücklicherweise doch«, sagte Papa. »Die Schweizer sind so ängstlich darauf bedacht, ihre Neutralität zu wahren, dass sie von einem eingeschworenen Gegner der Nazis wie mir nichts veröffentlichen wollen.« Onkel Julius machte ein empörtes Gesicht. »Und kommt ihr denn zurecht?«, fragte er. »Ich meine, finanziell.« »Es geht«, sagte Papa. »Ich muss eben versuchen, die Verleger und Redakteure umzustimmen.« Dann begannen sie, über gemeinsame Freunde zu reden. Sie schienen eine lange Liste von Namen durchzugehen. Irgendeiner war von den Nazis verhaftet worden. Einer war entkommen und auf dem Weg nach Amerika. Ein anderer hatte einen Kompromiss geschlossen. Anna fragte sich, was das wohl hieß, einen Kompromiss schließen. Und hatte einen Artikel geschrieben, in dem er das neue Regime lobte. Die Liste wurde immer länger. Heutzutage sprechen die Erwachsenen immer über das Gleiche, dachte Anna, während kleine Wellen gegen das Ufer des Sees leckten und die Bienen in den Kastanienbäumen summten. Am Nachmittag machten sie mit Onkel Julius einen Rundgang. Anna und Max führten ihn in den Wald hinauf. Er entdeckte dort eine besondere Krötenart, die er nie zuvor gesehen hatte. Später unternahmen sie alle in einem gemieteten Boot eine Fahrt auf dem See. Dann aßen sie zusammen zu Abend, und schließlich war es für Onkel Julius Zeit, sich zu verabschieden. »Ich vermisse unsere Besuche im Zoo«, sagte er, als er Anna küsste. »Ich auch«, sagte Anna. »Die Affen haben mir immer am besten gefallen.« »Ich schicke dir ein Bild von ihnen«, versprach Onkel Julius. Sie gingen zusammen zur Landebrücke. Während sie auf den Dampfer warteten, sagte Papa plötzlich, »Julius, fahr nicht zurück. Bleib hier bei uns. In Deutschland bist du nicht sicher.« »Was? Ich?« sagte Onkel Julius mit seiner hohen Stimme. »Ich bin für Sie uninteressant. Jemand, der sich nur mit Tieren abgibt. Ich bin nicht einmal jüdisch, wenn man meine arme alte Großmutter aus dem Spiel lässt. Julius, du begreifst nicht, die Situation muss sich ändern«, sagte Onkel Julius. Und da kam auch schon der Dampfer angepufft. »Auf Wiedersehen, alter Freund.«
Der Klassiker, als Hitler das rosa Kaninchen stahl, ist eine beeindruckende Erzählung für Jugendliche ab 12 Jahren, die autobiografische Anteile der Autorin enthält. Dass das Hörbuch so zu Herzen geht, ist auch der feinfühligen Interpretation Sascha X zu verdanken. Ich habe es schon einmal in meinem Podcast gesagt. Sascha X gehört für mich zu den besten Hörbuchinterpretinnen hierzulande. Sie ist empathisch, aber niemals kitschig. Sie ist selbstbewusst im Ausdruck und schafft dadurch einer Erzählung, und sei sie noch so düster, Stärke und Zuversicht zu geben. Die wunderschöne ungekürzte Lesung des Klassikers Als Hitler das rosa Kaninchen stahl ist bei Silberfisch erschienen. Übrigens steht aktuell eine neue Verfilmung an. Angeblich soll der Film wohl Ende diesen Jahres erscheinen. Dann werden die Kolleginnen und Kollegen von Silberfisch das Hörbuch auch noch einmal mit aktuellem Filmmotiv neu veröffentlichen. Richtig so, denn dieses Werk sollte man nie vergessen.
Frag doch mal die Mama.
Hallo, mein Name ist Nadine und ich bin zwar keine Mama, aber ich habe trotzdem einen großartigen Hörbuchtipp für euch. Und zwar das Hörbuch Goodnight Stories for Rebel Girls von Elena Favilli. In dem Hörbuch werden in kurzen Porträts unglaublich viele tolle, erfolgreiche und innovative Frauen vorgestellt, die in unterschiedlichen Ländern und zu unterschiedlichen Epochen auf ihrem Gebiet ja irgendwie Großartiges geleistet haben. Und wenn ich jetzt Kinder, also vor allem Mädchen, in meiner Umgebung hätte, denen würde ich das Hörbuch sofort vorspielen, weil irgendwie aufzuwachsen und zu wissen, so was du als Mädchen und später eben auch als Frau in der Lage bist zu tun, wenn andere vielleicht anderer Meinung sind, und es dann trotzdem zu machen, weil du an dich glaubst und weil du weißt, dass es möglich ist. Das finde ich einfach großartig. Und insofern bin ich auch als Erwachsene immer wieder inspiriert davon und höre total gerne zum Einschlafen Geschichten von Frida Kahlo zum Beispiel oder Harriet Tubman oder Wangari Maathai. Insofern, falls ihr da auch Lust drauf habt, hört rein.
Vielen Dank an Nadine. Es ist sehr schön, wenn auch Erwachsene das ein oder andere Kinderhörbuch hören. Kommen wir zurück zum Thema. Der Terror der Nazis beschränkte sich im Dritten Reich natürlich nicht nur auf Deutschland. Die Bevölkerungen vieler Länder hatten unter dem Regime zu leiden, wie zum Beispiel auch die Menschen in der Ukraine. Und genau dort spielt der beeindruckende und zutiefst berührende Roman Winterpferde von Philip Kerr. Der Verdacht liegt nahe, dass Philip Kerr mit Judith Kerr verwandt war, aber dem ist nicht so. Philip Kerr wurde 1956 in Edinburgh geboren und veröffentlichte 1989 seinen ersten Roman Feuer in Berlin. Es folgten zahlreiche weiterer Bücher, so auch die Adlon-Verschwörung, für die Kerr den weltweit höchst dotierten Krimipreis der spanischen Mediengruppe RBA erhielt. Mit seinen Krimis wurde Philip Kerr zum Bestsellerautor. 2018 verstarb er leider viel zu früh nach schwerer Krankheit. Der Roman Winterpferde ist eines der Jugendbücher des Autors. Er spielt 1941 in der Ukraine. Als die Nazis das Naturreservat Askania Nova besetzen, muss der treue Tierwärter Max hilflos mit ansehen, wie die seltenen Tiere getötet werden. Darunter auch die kostbaren Przewalski-Pferde. Zur selben Zeit hält sich dort in den Wäldern das russische und jüdische Mädchen Kalinka versteckt, die das grausame Töten in ihrem Heimatdorf durch die Nazis als einzige überlebt hat. Sie freundet sich mit Max an und die beiden beschließen, die letzten zwei Przewalski-Pferde, einen Hengst und eine Stute, zu retten. Es beginnt ein Abenteuer auf Leben und Tod. Ähnlich wie John Boyne mixt auch Philip Kerr wahre Begebenheiten, wie zum Beispiel die Besetzung des Naturreservats, das es wirklich gibt, oder das Dezimieren der Przewalski-Pferde, mit einer fiktiven Abenteuergeschichte. Kalinka und Max sind die beiden sympathischen Helden, denen Schlimmstes widerfährt und die über sich selbst hinauswachsen müssen. Die Rettung der wertvollen Pferde lässt die Hörerinnen und Hörer atemlos zurück. Beachtenswert an der Erzählung ist, dass Philipp Kerr sehr differenziert mit dem Deutschen als Feindbild umgeht. Es gibt eben nicht nur die bösen Nazis, die mit Recht nicht gut wegkommen, sondern auch einen hilfsbereiten deutschen Offizier, der Kalinka und den Pferden die Flucht ermöglicht. Philipp Kerr bereitet mit Winterpferde das ernste Thema Holocaust für eine junge Zielgruppe packend und modern auf. Ein mitreißendes Plädoyer für das Leben, den Frieden und die Menschlichkeit. Eine Geschichte, die man so schnell nicht mehr vergisst.
Sie führten ihn in das ehemalige Arbeitszimmer des Barons, wo Max sich die Mütze vom Kopf riss und sich einem Hauptmann Grenzmann vorstellte. Er kramte sein Deutsch hervor und erklärte dem Hauptmann, dass das Naturreservat Askania Nova von einem deutschen Baron namens Ferdinand von Anhalt-Köthen gegründet worden und später an den Baron Fein verkauft worden war, für dessen Urenkel Friedrich Pfalz Fein Max gearbeitet hatte. Der Hauptmann hörte geduldig zu und machte deutlich, dass ihn die Geschichte von Maxim Borisowitsch faszinierte. »War es Baron Pfalz Fein, der dir Deutsch beigebracht hat?« fragte er Max. »Ja, Herr Hauptmann.« Der Hauptmann lächelte. »Ich möchte nicht unhöflich sein, aber du musst zugeben, dass dein Deutsch ein wenig merkwürdig klingt. Aristokratisch. Wenn man dich so ansieht, ist das schon amüsant. Was ist mit ihm passiert, mit dem Baron und seiner Familie?« »Ich glaube, der Baron lebt mit seiner Familie in Deutschland, Herr Hauptmann. Aber die alte Baronin wurde von der Roten Armee getötet und ich wurde eingesperrt und gefoltert, weil ich für sie gearbeitet habe.« »Und was tust du hier auf dem Gelände?« »Ich bin eine Art Zoowärter, Herr. Nur, dass es keine Käfige oder Gehege gibt, zumindest nicht für die meisten Tiere. Wir halten ein oder zwei in den Gehegen, wenn wir wollen, dass sie sich vermehren. Aber die meisten Tiere laufen hier so frei herum, wie die Natur es vorgesehen hat.« Hauptmann Grenzmann stand auf und ging zu einer gerahmten Landkarte des Reservats, die an der Wand des Arbeitszimmers hing. »Zeig es mir!« Max deutete auf die wichtigsten Merkmale des Reservats und versuchte, sich beim Hauptmann beliebt zu machen, und sei es nur zum Wohle der Tiere. »Nun, ich danke dir, Max. Wir werden wohl eine Weile hier bleiben, denke ich. Meine Männer sind müde und brauchen dringend Ruhe. Wir sind seit Juni ohne Pause unterwegs. Diese Art von Rückzugsort ist nach unserem Geschmack. Sag mal, diese drei Pferde im Stall, sind das Hannoveraner?« »Ja, Herr. Schöne Tiere. Sie kennen sich mit Pferden aus? Petrenko, der Parteivorsitzende des Ortes, ist oft mit seiner Tochter hergekommen. Ich war sein Reitknecht und habe mich für sie um das Sattelzeug gekümmert.« »Vielleicht würdest du dasselbe für mich tun?« »Wann immer Sie möchten. Reiten Sie gern, Herr Hauptmann.« Der Hauptmann gestattete sich ein kleines Lächeln. »Das kann man wohl sagen. Ich gehörte 1936 zum deutschen Olympiateam.« »Das ist wundervoll, Herr Hauptmann. Ein richtiger Pferdekenner. Das ist großartig. Wissen Sie, dass es der Baron war, der die Przewalski-Pferde hergebracht hat?« »Diese Przewalskis sind doch diese prähistorischen Pferde, oder? Die primitiven Steinzeitmenschen an die Wände ihrer Höhlen gemalt haben.« Max nickte. »Ich glaube, ich habe als Kind ein paar dieser Pferde im Berliner Zoo gesehen«, sagte Hauptmann Grenzmann. »Es waren etwa 6.« Max nickte begeistert. »Ja, ich erinnere mich an sie. Wir haben einen Hengst und eine Stute nach Berlin verkauft. Sie konnten sehr erfolgreich mit ihnen züchten.« »Du scheinst eine Menge darüber zu wissen, Max.« Der alte Mann zuckte mit den Schultern. »Ich habe bei der Zucht geholfen. Die Pferde sind sehr selten, wissen Sie? Vielleicht die seltensten Pferde der Welt.« Hauptmann Grenzmann lachte. »Vielleicht. Nimm es mir nicht übel, aber ich glaube, sie sind aus einem guten Grund selten. Sie sind beinahe ausgestorben, weil die Natur es so will. Das ist das Gesetz des Stärkeren. Hast du davon schon mal gehört? Charles Darwin erklärt uns damit die natürliche Auslese. Im Existenzkampf sind manche Arten und eben auch manche Rassen einfach stärker als andere. Also überleben die Starken und die Schwachen verschwinden. So einfach ist das.« »Oh, die Przewalski-Pferde sind stark, Herr Hauptmann. Und sie sind auch klug. Aber du kannst nicht abstreiten, dass sie hässlich sind. Und ganz sicher sind sie diesen herrlichen Hannoveranern unterlegen.«
Winterpferde ist eine großartige Erzählung. Spannend, ergreifend, psychologisch komplex in der Figurenzeichnung. Das Hörbuch wird gelesen von einem der besten Interpreten des Landes, Thorsten Michaelis. Ihr kennt ihn unter anderem als die deutsche Stimme von Sean Bean, Benicio del Toro oder Wesley Snipes. Thorsten Michaelis lotet aus, trifft die leisen und traurigen Töne der Geschichte, genauso wie das aggressive Auftreten der Nazis und das Tempo der Verfolgung. Seine Stimme malt die Bilder beim Zuhören und Winterpferde wird, ja, zum Kinofilm in den Ohren. Das Hörbuch eignet sich für Kinder und Jugendliche ab etwa 11, 12 Jahren und ist bei Sauerländer Audio erschienen. Es wurde mit der HR2 Hörbuch-Bestenliste ausgezeichnet und der Sprecher Thorsten Michaelis fand sich auf der Auswahlliste zum Deutschen Hörbuchpreis wieder. Ich hatte die Gelegenheit, mich mit ihm zu unterhalten.
Und jetzt wird sich unterhalten.
Also ich sitze jetzt hier in Berlin im Tonstudio Live und mir gegenüber sitzt der Schauspieler, Synchronsprecher und Hörbuchinterpret Thorsten Michaelis.
Hallo, schönen guten Tag.
Hallo Thorsten. Thorsten, ich muss erstmal sagen, mir bedeutet das jetzt echt viel, dass du die letzte Sendung meiner ersten Staffel mit mir bestreitest.
Okay.
Naja, wir sind ja nicht nur freundschaftlich miteinander verbunden, sondern auch biografisch,
ja.
Denn du hast eine meiner ersten Hörbuchproduktionen mit mir bewerkstelligt. Jetzt guckt er mich an mit einem großen Fragezeichen. Das waren die Tripods.
Ah, die Tripods, ja. Wow, ja.
Wann war das? 2004
lange oder so. Ja.
Das ist lange her.
Ja.
Genau, aber in der heutigen Folge geht's gar nicht um Science-Fiction und Dystopie, sondern in der heutigen Folge von Kleine große Welt geht's um Geschichten gegen das Vergessen.
Mhm.
Und da komme ich auch direkt zu meiner ersten Frage.
Mhm.
Du hast in dem Oscar-prämierten Kurzfilm Spielzeugland die Rolle des Herrn Silbereisen gespielt. Nee, Silberstein.
Silberstein, ja.
Silberstein, genau. Was war das für eine Erfahrung für dich, einen Juden zu spielen, der von den Nazis deportiert wird?
Naja, es bleibt erst einmal, so flach muss ich jetzt leider sagen, eine Rolle. Ja, aber die Geschichte hat mich eben sehr berührt. Zumal der Autor und Regisseur mit mir schon seit wir Jugendliche waren Theater gespielt hat. Und wir uns dann im Laufe unseres Berufslebens immer wieder beim Dreh begegnet sind. Und irgendwann sagt er dann, du Thorsten Hammer, ich habe eine Geschichte geschrieben, habe aber nicht die finanziellen Mittel und suche nach Schauspielern. Ja, worum geht's denn? Naja, wie heiße ich? Freitag. So, es geht um eine Geschichte gegen das Vergessen. Den Holocaust und so. Und lies doch bitte mal diese Geschichte. Und ich war erst besorgt, weil ich ja häufig die Scharlatane bekomme.
Das stimmt, da komme ich gleich noch drauf zu sprechen.
Dass ich da meinetwegen einen Nazi-Schergen hätte spielen sollen. Und sagte noch zu hören, oh Jochen, aber bitte nicht jetzt hier den SS-Mann, weil ich hab das gerade alles gedreht und das ist mir dann zu monoton und so. Nein, du wirst dann den jüdischen Klavierlehrer spielen können und so. Lies doch mal. Und ich habe die Geschichte gelesen und wollte sofort mitmachen. Sofort. Und die Arbeit hat sehr, sehr großen Spaß gemacht und hat natürlich sehr großen Ernst verlangt. Mehr, und dass wir am Ende dann auch noch mit einem Oscar belohnt werden für diesen Film, war wunderschön.
Warst du bei der Oscarverleihung?
Nein. Nein, die Julia Jäger ist rübergeflogen und war dabei. Ich musste leider arbeiten.
Du hast es eben schon gesagt, du wirst oft für die Rollen der Schergen, der Gauner, des Verräters besetzt. Was glaubst du, woran das liegt?
Naja, also man könnte jetzt sagen, weil ich es kann. Das wäre die leichteste Antwort. Das hat dann sicherlich auch mit meiner optischen Wirkung zu tun, dass ich eine sehr starke Präsenz eben haben kann und sehr markant wirken kann. Und ich glaube, dass der erste Blick auf mein Figurenspektrum ist. Und ja, oft bleibt es leider dabei.
Ich
bin da gar nicht so glücklich drüber. Also klar sind die Rollen der Antagonisten wirklich interessant. Also den Gegenspieler zu haben, ist immer eine Herausforderung. Dann hat man dich 1, 2, 3 Mal in solchen Rollen gesehen. Möglicherweise hast du überzeugt und dann... Ja, geht das in diese Richtung weiter. Und das zu durchbrechen, ist nicht, wirklich nicht einfach.
Das ist sehr, sehr lustig, weil ich habe im Laufe meiner Karriere ja auch mit diversen Antagonisten zusammengearbeitet. Und meine Erfahrung ist, das sind oft die friedfertigsten Menschen.
Ja, klar.
Sieht man sich mal deine Karriere an, fällt auf, dass du sehr häufig in politischen bzw. historischen Filmen mitgewirkt hast. Mhm. Also vor allen Dingen auch Streifen, die eben das Thema Holocaust im Mittelpunkt haben. Nackt unter Wölfen, Mein Führer, die wirklich wahrste Wahrheit über Adolf Hitler. Mhm. Inwiefern spielen diese Themen eine Rolle bei deiner Entscheidung, in einem Film mitzumachen? Also du hast eben gesagt, die Rolle ist entscheidend.
Natürlich.
Aber ist es auch das Thema?
Ja, sicher ist es auch das Thema, aber ich suche mir das ja nicht aus. Ich bin Schauspieler und kriege Angebote oder werde zu Castings eingeladen, wenn man nach einer Besetzung sucht. Und nun waren es halt diese Themen. Das lag nicht an mir, das lag an der Zeit. Also welche Stoffe im Fernsehen oder im Kino produziert werden. Das liegt nicht an mir.
Okay, was aber an dir lag, die Entscheidung, Schauspieler zu werden.
Ja.
Wann hast du die getroffen und wieso hast du die getroffen?
Ich kann mich daran nicht erinnern, aber wir hatten, es ist gar nicht so lange her, ein Klassentreffen. Und mir haben meine Klassenkameraden gesagt, du hast schon immer gesagt, du willst Schauspieler werden. Ich kann mich daran nicht so erinnern. Ich habe als Kind schon synchronisiert, also schon während meiner Schulzeit. Und hatte daran sehr, sehr viel Freude. Und war da auch durchaus erfolgreich. Und daraus hat sich der Wunsch ergeben, also nicht nur in anderen Körpern zu verschwinden, was etwas sehr Schönes ist, ich mache das sehr gern, sondern überhaupt die schauspielerischen Prozesse zu erlernen und selbst auf der Bühne zu stehen und mit meinem eigenen Körper zu spielen. Also, ja, da ist das entstanden. Also sagen wir mal schon so mit 16, 17 hatte mir dann aber nicht wirklich zugetraut, das zu können und habe lange gezögert. Also habe dann noch mich in zwei Berufen probiert, also in dem des Nachrichtentechnikers. Und dann habe ich auch Dachdecker gelernt und als solcher auch gearbeitet. Und dann mit 21, 22, 23 war der Trieb so stark, Schauspieler werden zu wollen, dass ich mich dann an der Schauspielschule Ernst Busch beworben habe. Ja, und hatte das Glück, dass man mich gleich genommen hat. Ich weiß gar nicht, wenn man mich abgelehnt hätte, ob ich die Energie vieler anderer gehabt hätte, 2, 3, 4, 5, 6 Mal wiederzukommen. Ich weiß das nicht. Ich hatte das Glück, dass es gleich geklappt hat.
Ja, Gott sei Dank. Es kam dann irgendwann auch der Punkt, da hast du wirklich das erste Mal richtig auf der Bühne gestanden, nämlich Mitte der 80er Jahre in den Kammerspielen im Deutschen Theater in Berlin.
Ja.
Wie war das denn für dich, auf einmal auf die ganz Großen der Branche zu treffen? Also da waren ja dann Dieter Mann und Otto Mellies, Jutta Wachowiak, die waren ja alle dann...
Arthur Löbinger, Simone Sklinitzky, von Sklinitzky, Tretto, Kurt Böwe. Also es war...
einschüchternd.
Ja, natürlich war das einschüchternd. Es war, als betrittst du den Olymp. Also es waren für mich Halbgötter auf der Bühne und es... Klar war das eine unheimliche Erfahrung, mit diesen großartigen Schauspielern schon im zweiten Studienjahr auf der Bühne stehen zu dürfen. Unter der Regie von Thomas Langhoff. Also ich habe da unheimlich viel gelernt.
Mhm. Was ich bei dir ganz spannend finde, wenn man dich so ein bisschen kennt, fällt auf, dass du tendenziell eigentlich eher ein sehr introvertierter Mensch bist. Also du reflektierst sehr viel, du gehst sehr viel in dich hinein, du gehst auch regelmäßig ins Kloster, scheust dich vor roten Teppichen und ausufernden Promi-Partys.
Naja, da bin ich ja nicht der Einzige.
Ich finde das ja sehr sympathisch. Aber nichtsdestotrotz, eigentlich denkt man ja beim Thema Schauspieler oft an die Menschen, die so einen Drang nach außen haben. Wie schwer fällt dir auch dein Beruf manchmal?
Gar nicht, außer sich mit Versagungsängsten auseinandersetzen zu müssen. Die treten natürlich immer wieder auf, wenn du in einem Drehbuch liest oder in einem Stück und so bist du dieser Rolle gewachsen. Also wie gehe ich daran? Und das mit dem roten Teppich, naja, also so zurückhaltend und still bin ich gar nicht, würden meine Freunde sagen. Es ist nur so, es gibt ein Berufsleben und dort gebe ich mich zu 100% rein und lebe mich da manchmal auch über meine Kräfte aus. Und dann will ich nach Hause gehen. Also es hat einen Grund, dass es am Theater einen Bühnenausgang gibt.
Ja. Sprechen wir mal über deine vielleicht bekannteste TV-Rolle. Stefan Bitomski, warst du im Tatort Hannover?
Ja.
An der Seite von Maria Furtwängler?
Ja.
Wie war das für dich? Wie waren diese Erfahrungen? Auf einmal so eine Präsenz zu haben?
Naja, das hat mich sehr gefreut. Also, weil, ich glaube, 9 Millionen unter 9 Millionen Zuschauern. Also, wie erreichst du die am Theater? Also, da hat Fernsehen schon eine ganz schöne Kraft auch, ja. Also, und dementsprechend hatte ich großen Respekt zu wissen, dass meinetwegen heute Abend am Sonntag 9,5 oder 10 Millionen Leute dich sehen und bewerten werden. Ja, das war aufregend.
Die allermeisten kennen dich aber durch deine Stimme. Also ja. Du bist einer der großen Synchronstars hierzulande. Das kann man schon so sagen.
Du bist viel beschäftigt.
Naja, aber jetzt pokern wir mal nicht so niedrig oder stapeln wir nicht so niedrig. Ja. Du bist zum Beispiel Ned Stark in Game of Thrones. Du bist Boromir in Der Herr der Ringe. Du warst der Titelheld in Blade oder Dr. Christian Troy in der Kultserie Nip Tuck.
Ja.
Du bist die deutsche Stimme von Sean Bean, Benicio del Toro, Wesley Snipes, Chris Tucker und vielen anderen.
Ja.
Du hast es eigentlich schon gesagt, aber du synchronisierst schon seit deiner Kindheit, Jugend.
Ja.
Wie ging das denn los? Wie kamst du dazu?
Ja, danke liebe Inge Lindner, Gott hab sie selig. Ich wurde auf dem Spielplatz von einer Synchronregisseurin von der DEFA beobachtet. Locker gesprochen, wahrscheinlich kannte man damals ADHS noch nicht. Kam die dann zu mir, die Inge Lindner, und sagte, hey, hallo Junge, sag mal, wo wohnst du? Na, da und da. Ist dann deine Mutter zu Hause? Ja. Und dann ging die Inge Lindner zu meiner Mutter und sagte, ich habe ihren Sohn beobachtet. Ich glaube, dass das ein Synchrontalent ist. Könnten wir mal einen Eignungstest mit dem Jungen machen? Ich weiß nicht mehr, wie alt ich war. Also,
aber es ist interessant, dass so die Scouts sich auf Spielplätzen rumtreiben, also auch ein bisschen spooky.
Nee, überhaupt gar nicht. Nee, Moment, das nur mal einer Seite. Diese ist nicht extra zum Spielplatz hier wie so ein Stalker, sondern sie wohnte um die Ecke. Also diesen Zufall muss ich noch hinzufügen, ja. So, also sie wohnte wirklich 5 Häuser um die Ecke und das war nun mal ihr Gebiet, wenn sie da auf der Bank saß und da war halt der Spielplatz und dann hat die mich halt irgendwie wahrgenommen. Ja, und dann bin ich zum Eignungstest gefahren. Ja, und hab den dann bestanden und dann kriegte ich auch gleich eine Hauptrolle. Dieser Film hieß Die Musik der Partisanen. Ein russischer Film im Zweiten Weltkrieg. Und das hat dort bei den Leuten, kam das gut an. Und ich muss dazu sagen, dass man sich da auch noch um seine Nachwuchstalente sehr gekümmert hat. Das heißt, man fing an, mich auszubilden. Und man stand auch in Kontakt mit meinen Eltern immer und ständig und auch mit der Schule. Also du musstest im Durchschnitt mindestens 2,0 stehen. Erst dann durftest du außerschulisch überhaupt im Synchron. Es war dann so, dass die Schule war und draußen stand dann das Taxi und ich bin dann mit meiner Schulmappe, zack, gleich rein ins Taxi, ab ins Synchronstudio, hab dann dort 4 Stunden als Jugendlicher arbeiten dürfen. Und dann bin ich gegen 21 Uhr oder 20 Uhr wieder nach Hause gekommen. Und dann musstest du noch Hausaufgaben machen. Also diese Belastung musstest du schaffen. Sonst hätte die Schule gesagt, nee, geht nicht. So, und dann wurde ich Stück für Stück, gab es eine Kommission, die hat sich die Filme jeweils angesehen. Wie hat er denn das gemacht, der Thorsten? Aha, okay, das war eine sehr agile Rolle. Er selbst ist ja auch sehr energetisch geladen. Also jetzt sollten wir mal seine Grenzen erweitern. Gebt ihm mal eine Rolle, 3 Jahre älter, etwas langsamer denkend, vielleicht etwas korpulenter, so dass er anfangen muss, sich zu wandeln.
Mhm.
Und so wurden spielerisch meine Grenzen Stück für Stück erweitert.
Mhm. Und apropos energetisch, kann das sein, dass ich dich im aktuellen Trailer zu König der Löwen gehört habe, als dieser böse Löwe, wie heißt der, Scar? Ich glaube, Scar heißt er.
Ja, ich unterliege da jetzt noch bestimmten Verträgen.
Okay. Naja, wir lassen uns überraschen, lieber Thorsten. Ich glaube, der Podcast erscheint so relativ zeitgleich zum König der Löwen. Also, naja, gut, könnte spannend werden. Du hast auch Synchronregie geführt.
Ja.
Wie war das denn für dich?
Naja, die Frage ist ja gar nicht so wichtig, wie es für mich war, sondern vielmehr, wie war es für die anderen? Also im Ergebnis war es gut, weil ich das einfach lange genug mache und glaube durchaus auch Schauspieler vorne potenzieren und befördern zu können. Aber es ist eine enorme Verantwortung. Und wenn man dann zu aufgeregt, ich glaube, ich war auch sehr, sehr aufgeregt, war ja auch noch sehr jung. Ich glaube, ich würde das heute etwas gelassener machen. Nicht nachlässiger, aber gelassener. Ich kann mir schon vorstellen, dass ich die Schauspieler davon auch durchaus genervt habe.
Apropos Nerven, wir sitzen ja jetzt hier gerade in Live-Tonstudio und das Live-Tonstudio macht auch ganz viel Synchron. Das heißt, hier geben sich eigentlich die großen Synchronsprecher auch so ein bisschen die Klinke in die Hand.
Ja.
Ihr kennt euch auch alle untereinander. Das ist ja wie eine große Familie, oder? Wie ist das, wenn ihr aufeinandertrefft?
Naja, also das mit der Familie ist nicht ganz so. Wir sind Kollegen. Und wie das in jedem Beruf ist, mit manchen Kollegen ist man enger verbunden, mit manchen nicht so sehr. Dass man Respekt vor der jeweiligen Leistung hat und Hochachtung, ist klar. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir hier alle bei Kaffee und Kuchen sitzen. Zumal es mittlerweile so ist, dass man nennt das Xen, also man ist nicht mehr zusammen im Studio, wie es früher einmal war. Sehr zum Nachteil der Leute, die jetzt neu in diese Branche kommen. Und man begegnet sich dadurch gar nicht so oft, weil jeder geht allein ins Studio und kommt auf ein Extraband. Man kann zwar sagen, gibst du mir bitte den Thorsten mal rein, dass ich ihn mal höre. Aha, okay, danke, kannst aufnehmen. So, aber wir stehen nicht mehr zusammen vor dem Mikro.
Blickst du auf diese Zeiten wehmütig zurück? Vermisst du das?
Ich kann das, wie viele meiner Kollegen das auch können, weil wir natürlich eben viele Jahrzehnte nebeneinander gestanden haben. Also wenn es heißt, wer synchronisiert den? Das David. Ah, okay, ist David. Gib mal rein. Und dann weiß ich, was mir entgegenkommt, weil ich einfach lange genug neben ihm gestanden
David
habe.
Nathan, David Nathan, deutsche Stimme von Johnny Depp unter anderem.
Ja, ja, zum Beispiel. Oder Charles Rettinghaus und viele andere. So, man kennt und kannte sich aus der Arbeit nebeneinander. Ich vermisse das für mich nicht, weil ich das trotzdem kann. Also dieses technische Korsett um mich herum ablegen und trotzdem versuchen, direkt spielen zu können und so, also den direkten Ton zu haben. Aber wie gesagt, für diejenigen, die jetzt in diese Branche neu kommen, glaube ich, ist das wirklich ein Nachteil.
Mhm.
Weil sie können nicht vom Partner abnehmen, live, in der Aura des anderen. Ja, sie können sich die Tonaufnahme anhören und so, okay, berufsbedingt muss man das dann können, gar keine Frage. Das machst du ja beim Hörspiel auch, dass du die Rollen einzeln aufnimmst und so. Das muss schon funktionieren, so ist der Beruf. Aber dieser Spirit, der dann entsteht, wenn zwei nebeneinander stehen und agieren und so, ja, der ist nicht mehr vorhanden. Das macht die Sache etwas schwierig.
Sprache hat ja sowieso auch viel mit Rhythmus zu tun,
klar,
mit Musik.
Klar.
Vielleicht eine ganz nette Anekdote am Rande. Dein Bruder ist der große Dirk Michaelis.
Ja.
Ihr seid sozusagen beide Musiker in gewisser Weise.
Nee, der Dirk ist Musiker. Und ich bin eben Schauspieler. Also auf dem Gebiet komme ich natürlich überhaupt nicht an.
Okay.
Mein Bruder ist einfach ein sensationeller Sänger.
Sollst du auch gar nicht, weil du bist stimmlich einfach natürlich mit den ganz großen Hollywood-Stars verbunden.
Ja.
Und was mich natürlich mal interessiert: Bist du einem dieser Menschen mal begegnet?
Nein.
Noch nie?
Nein. Ich finde das auch nicht wirklich wichtig. Ich weiß auch gar nicht, es gab einmal von Ken Loach und Peter Mullen, also ich habe den Schauspieler Peter Mullen synchronisiert. Und, mein Name ist Joe, ein Film über einen Alkoholiker, ein sehr bewegender Film. Und Ken Loach und Peter Mullen haben sich die synchronisierte Fassung angesehen und wollten mich gerne kennenlernen. Da ich aber des flüssigen Englisch nicht mächtig war, habe ich mich geschämt und habe dann gesagt, nee, ich kann nicht und so. Und, ich kann auch nicht so locker Konversationen betreiben und so. Und Peter Mullen sagte noch, das macht nichts. Er könne dann eben auch kein Deutsch, aber er hätte mich gern kennengelernt. Ich habe gekniffen.
Mhm.
Aber ansonsten glaube ich nicht, dass es einen Wesley Snipes oder ich weiß es nicht, ich sagt, wer ist denn meine deutsche Stimme? Wer ist denn mein, die werden weltweit synchronisiert. Also man muss sich da auch nicht ganz so wichtig nehmen.
Deine Stimme ist natürlich auch ideal geeignet für das Thema Hörbuch.
Ja.
Du bist ein begnadeter Hörbuchsprecher. Also die Produktionen, die ich mit dir machen durfte, sind alle wirklich meines Erachtens grandios geworden. Die Süddeutsche Zeitung schrieb mal über dich: Thorsten Michaelis fesselt von der ersten bis zur letzten Minute.
Das ist schön.
Trotzdem hast du dich entschieden, nicht viele Hörbücher zu lesen. Ja. Also im Vergleich jetzt zu deinen Kollegen, die wir auch schon erwähnt haben. Warum?
Also erstens, ich habe wirklich sehr viel zu tun im Film. Also ich drehe eben und synchronisiere sehr viel und das mache ich wirklich gern. Ein Hörbuch verlangt eine unheimliche Intensität, wenn man es dann ernst meint. Jedenfalls ist es bei mir so. Ich kann nicht aufschlagen und ich sage das jetzt mal so, ich habe viele Hörbücher versucht zu hören. Ich bin nicht bis ans Ende gekommen. Nee, ich meine das wirklich ernst, weil es gibt unheimlich viele, die lesen das einfach ab. Mhm. Lesen kann ich allein. Dazu brauche ich niemanden, der demjenigen, der zu faul ist, ein Buch zu lesen, einfach die Wörter abliest. So, und dann auch noch in die Falschbetonung gerät oder so. Ich möchte ein Hörbuch machen. Das heißt, das ist was anderes als einfach nur, na, was heißt nur eine Lesung? Muss man auch können. Ich möchte ein Hörbuch machen. Heißt, ich spiele alle Rollen und will das unheimlich lebendig haben. Mit einem Rhythmus, aus dem du, wenn du mir zuhörst, möglichst nicht mehr rauskommst. Das ist mein Bestreben, dich zu fesseln und dir Kino zu liefern, eben für die Ohren. Und das verlangt eine, für mich jedenfalls, ich brauche das so, eine sehr lange Vorbereitung. Und da geht's los. Diese Zeit habe ich dann oft nicht. Aber unter dem traue ich mich nicht ins Studio. Ich bin nicht in der Lage, wie es manche gibt, die das können, die 3, 4, 5, 6, 7 Sätze im Voraus lesen können und dann aufgrund ihrer spielerischen Erfahrung dann dem hinterhergehen können, stimmlich und so. Ich kann das nicht. Ich muss genau wissen, was passiert. Heißt, ich muss eigentlich, wenn wir an Size denken, unsere letzte Produktion, das waren wie viele Seiten?
Ich weiß es nicht mehr, ein gigantisches Ding, so. Aber fantastisch.
Ich muss die wissen. Denn wenn du 4 bis 5 Stunden im Studio liest, jedenfalls passiert mir das, bekomme ich einen Tunnelblick. Also es strengt mich an. Die Augen tun dir dann auch irgendwann weh, die Buchstaben fangen vor dir an zu tanzen. Und dann wird der Thorsten privat nervös, weil er einen Leistungsanspruch hat und so. Das heißt, ich muss den Film vorher in mir sehen. Und deshalb habe ich so eine Art Partitur in meinem Buch, die mir hilft. Achtung, hier gehen nicht zu früh.
Das kann ich bestätigen. So also wenn man sich deine Blätter ansieht, die sind wirklich mit Bleistiftnotizen voll.
Ja.
Da treffen natürlich auch so ein bisschen Ideologien aufeinander. Es gibt ja auch die Hörbuchumsetzer, die sagen, wir machen einen Text verfügbar. Ja. Das heißt, es wird einfach nur vorgelesen.
Ja.
Und andere, so wie du, wie ich es persönlich auch bin, wollen wirklich ein eigenes kleines Kunstwerk daraus machen und auch gestalten, den Text gestalten, die Bilder malen.
Ja.
Das ist natürlich eine ganz andere Herangehensweise, die auch aufwendiger ist.
Absolut, absolut. Und das strengt eben auch an. Das heißt zum Beispiel Teil 2, Zorn der Gerechten. Ne?
Ja, Zorn der Gerechten ist der zweite Band.
Ich war mit meiner Frau im Urlaub. 14 Tage auf der wunderschönen Insel Koh Tao in Thailand zum Schnorcheln. Ja, meine Frau ging dann morgens um 9 los zum Yoga und zu ihrer Betätigung, während ich am Strand eben lag. Gut, ein schöner Ort, aber habe bis jeweils 14 Uhr komplett immer wieder dieses Buch durchgearbeitet, um dann zu dir ins Studio zu kommen, weil es ja nach dem Urlaub dann eben auch losging. So. Also es hat eine große Intensität.
Und es lässt sich auch danach nicht los. Du hörst dir sogar deine Aufnahmen auch noch an.
Ja.
Teilweise. Wie hart gehst du da selbst mit dir zu Gericht?
Ach, wenn es stimmt, dann glaube ich mir ja. Und da, wo es nicht stimmt, glaube ich mir eben nicht. Und das sind dann die Dinge, wo ich dann sage, da hättest du besser, da hast du einen kleinen Fehler gemacht oder das hättest du besser rausarbeiten können. Aber ich glaube, das ist immer so, dass man arbeitet miteinander und dann kommt etwas zustande. Und wenn man mit Abstand drauf guckt, dann findet man immer Sachen, die man doch nochmal anders machen würde. Was ja nicht heißt, dass das davor schlecht war oder so, aber es ist immer die Vertiefung. Und ich höre mir das an, weil ich wissen will, wo liegen deine Fehler.
Du lernst.
Ja, um sie beim nächsten Mal möglichst zu vermeiden.
Du hast auch Kinderhörbücher gelesen, unter anderem Batman für Kleine, so ab 7 Jahren. Du hast auch in der Zeichentrickserie von Batman den Joker synchronisiert. Ist es was anderes für Kinder zu sprechen?
Naja, also Zeichentrick ist was anderes. Also wir haben ja auch Winterpferde gemacht oder Es geschah im Nachbarhaus, also viele andere Kinder- und Jugendhörbücher. Nee, ist es in dem Sinne nicht, weil Kinder haben ein intuitives Gefühl für Sachen, die stimmen oder nicht stimmen. Also wenn jemand spielt, dass er spielt, also lügt.
Deswegen der Joker. Ja.
Nee. Die Gefahr besteht höchstens, dass man glaubt, ach, ich bezauber die Kinder oder verzauber die Kinder hier schon. Nee, so funktioniert das nicht. Also der Wahrheitsgehalt muss da sein, sonst haut's nicht hin.
Aber der Joker hat dir Spaß gemacht, so die Sau rauszulassen.
Ja klar, hat der Spaß gemacht.
Letzte Frage. Hast du noch einen großen Traum?
Wie meinst du jetzt? Privat, beruflich oder?
Das kannst du sowohl als auch verstehen.
Ja,
Gemeine Frage.
Jetzt, da ich hier so sitze, weißt du, habe ich das Gefühl, dass mein Leben, so wie es jetzt gerade verläuft, stimmig ist. Also für mich wünsche ich mir Arbeit bis ins hohe Alter. Dazu brauche ich Gesundheit. Und für uns alle wünsche ich mir, dass die Welt friedlich bleibt. Das sieht im Moment nicht so aus.
Bleiben wir optimistisch. Lieber Thorsten, ich hoffe, dass wir noch viel zusammen zu tun haben, egal privat oder beruflich. Ich freue mich immer, mit dir zusammen zu sein.
Ich danke dir sehr.
Danke für das Gespräch.
Okay.
Tschüss.
Tschüss.
Wer Thorsten Michaelis in einer weiteren ergreifenden Geschichte zum Thema dieses Podcasts hören möchte, dem kann ich den Klassiker »Es geschah im Nachbarhaus« von Willi Fehrmann empfehlen. Dieses Buch gehört definitiv zu meinen Lieblingsbüchern, weil es mich in den Tiefen meiner Seele trifft, mich zum Weinen bringt, aber mir gleichzeitig ein wunderschönes Ende präsentiert, das mich an das Gute im Menschen glauben lässt. Es geschah im Nachbarhaus ist vielleicht ein bisschen in Vergessenheit geraten, früher gehörte es jedoch zur Schullektüre, auch ich durfte es zum Beispiel in der Schule lesen. Und es war für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert. Der Autor Willi Fehrmann wurde am Niederrhein geboren und schrieb unter anderem auch »Der lange Weg des Lukas B.« 1968 erschien aber »Es geschah im Nachbarhaus«, sein großes Werk. Worum geht es? Ende des 19. Jahrhunderts wird in einer kleinen Stadt am Rhein die Leiche eines ermordeten Jungen entdeckt. Weil man den Täter nicht sofort findet, fällt der Verdacht auf die jüdische Familie Waldhoff. Eine lebensbedrohliche Hetzjagd folgt, die die Familie an den Rand ihrer Existenz bringt. Nur ein Junge wagt es, gegen den Strom zu schwimmen und zu seinem jüdischen Freund zu halten. Wir hören einen kurzen Ausschnitt, in der die Familie Waldhoff des Nachts angegriffen wird.
Sigi lag im ersten Schlaf, als Lärm und Gepolter ihn erschrocken wach werden ließen. Er blieb steif unter der Zudecke liegen. Was war das? Da! Es schlug gegen die Haustür. Sigi sprang aus dem Bett. Er spähte durch das Fenster. Er sah aber den Stein nicht fliegen, der die Scheibe zertrümmerte. Glassplitter klirrten ins Zimmer. Sigi sprang zur Seite. Deutlicher hörte er nun, was auf der Straße vor sich ging. Mit dem Rücken presste er sich neben dem Fenster gegen die Wand. »Los, mach dem Juden ein wenig frische Luft«, rief eine Stimme. Steine prallten gegen die Hauswand, Scheiben zersplitterten. Beinahe zugleich sprangen die drei restlichen Gläser aus dem Fensterrahmen in Sigis Zimmer. Ein schwerer Brocken traf die Sprosse des Rahmens. Sie zerbarst. Sigis Hemde zitterten. Er drückte sie flach gegen die Wand.
»Ist sicher gar keiner zu Hause, was?« rief die Stimme wieder. »Los, werft gegen die Tür!«
Donnergepolter drang durch das Haus. Sigi rührte sich nicht von der Stelle. Da wurde die Tür aufgerissen. Es war Mutter.
»Sigi, ist dir etwas geschehen?« »Nein, Mutter, schnell zur Seite, sie werfen!«
Aber Frau Waldhoff wollte ihn nicht hören und eilte quer durch das Zimmer auf ihn zu. Da traf der Stein sie mitten vor die Stirn. Sie schwankte, hielt sich an der Bettlade, schleppte sich dann aber die paar Schritte zu Sigi hinüber an die schützende Wand. Über die Treppe hörten sie Waldhoff nach unten stapfen.
»Mutter, wo bist du?«
schrie Ruth durch das Haus.
»Bleib, wo du bist, Sigi«,
befahl Mutter. Sie lief nun nicht mehr in der Wurfrichtung der Steine, sondern schlich an der Wand entlang. Der Mondschein fiel ihr ins Gesicht. Sigi sah das Blut auf ihrer Stirn. Sie schlüpfte durch die Tür. Er rannte hinter ihr her. »Mutter, du blutest!« Draußen hatte man seinen Schrei wohl gehört. »Jubel«, war die Antwort. Härter prasselten die Steine gegen die Tür und schlugen durch die Fenster in das Zimmer.
»Bleib, wo du bist! Es ist nur eine Schramme!«
Das Blut in Mutters Gesicht machte den Jungen ganz wirr. Statt den Schutz der Wand zu suchen, riss er das zerborstene Fensterholz auf, beugte sich weit aus der Öffnung und schrie,
»Werft mich doch, ihr gemeines Pack! Werft mich doch!«
»Er will eine Rede halten! Hört mal!« rief es von unten. »Der junge Hahn versucht zu krähen!«
Lachen und Lärm. Da riss die Mutter den Jungen zurück. Sie stieß ihn gegen die Wand.
»Dummkopf!«
sagte sie zornig. Doch gleich darauf schloss sie ihn in die Arme.
»Dummkopf!«
Unten wurde es stiller. Stimmenlärm und Schritte verklangen.
Es geschah im Nachbarhaus, ist abgrundtief ungerecht. Es schmerzt, zuzuhören, wie die jüdische Familie immer mehr an den Rand gedrängt wird. Ich habe des Öfteren einen Kloß im Hals gespürt, als wir das Hörbuch im Tonstudio aufgenommen haben und musste mit den Tränen kämpfen. Aber wie sich der Held dieser Geschichte, ein Junge, für seinen Freund entscheidet und sich gegen eine Stadt stellt, das ist rührend und ermutigend. Das ist echte Zivilcourage. Und ich darf es euch jetzt schon verraten, es geht gut aus. Der Mut des Jungen wird belohnt. Es geschah im Nachbarhaus bietet die ganz große Achterbahn der Gefühle, verstärkt durch die eindringliche Interpretation von Thorsten Michaelis und die wunderschöne Klezmer-Musik von Henrik Albrecht. Diese Hörbuchproduktion gehört definitiv zu meinen liebsten Projekten der letzten Jahre. Das Werk eignet sich für Jugendliche ab 12 Jahren und ist bei Sauerländer Audio erschienen.
Und jetzt gibt's was für umsonst.
Ihr habt es schon gemerkt, diese Episode von Kleine große Welt ist etwas länger und ausufernder geworden als die Vorgänger, aber es war schwer, sich auf ein paar wenige Geschichten gegen das Vergessen zu konzentrieren. Zu wichtig erschienen mir doch all die Titel. Ich hoffe, dass ich euch ermutigen konnte, diese wunderschönen Hörbücher einmal zu hören. Glaubt mir, es lohnt sich. Gebt die Geschichten weiter, dass sie auch in ein paar Jahren noch gehört werden. Und damit das so ist, verlose ich auch diesmal wieder etwas. Ich habe hier liegen einmal das Tagebuch der Anne Frank, einmal der Junge im gestreiften Pyjama von John Boyne, einmal der Junge auf dem Berg von John Boyne, einmal als Hitler das rosa Kaninchenstahl von Judith Kerr, einmal Winterpferde von Philipp Kerr und einmal Es geschah im Nachbarhaus von Willi Fährmann. Schreibt mir bis 1. Juli 2019 an welt@argon-verlag.de und nennt mir den Titel, über den ihr euch am meisten freuen würdet. Und vielleicht gehört eines dieser Schätzchen dann schon bald euch. Für weitere Informationen könnt ihr auch in den Shownotes nachgucken. Da steht noch einiges anderes und da findet ihr auch Links zu den Hörbüchern. Tja, und damit sind wir am Ende der ersten Staffel von Kleine große Welt angelangt. 12 Folgen liegen hinter uns und es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dass es euch auch so geht. Ob eine zweite Staffel kommt und wann sie startet, kann ich jetzt momentan noch nicht sagen. Haltet einfach die Augen und Ohren offen, beziehungsweise wenn ihr diesen Podcast abonniert habt, bekommt ihr es auf jeden Fall mit. Ich gehe jetzt erstmal in den wohlverdienten Sommerurlaub und genieße das Leben. Tut das auch. Lasst es euch gut gehen. Habt euch lieb. Habt eure Kinder lieb. Tschüss, euer Dirk.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen,
premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.